SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen bis 11:45. Geopolitik in Sharm el-Sheikh. Die Weltklimakonferenz droht zum Fiasko zu werden. Das größte europäische Rüstungsprojekt geht in die nächste Phase. Und im ukrainischen Cherson berichten Überlebende von Gräueltaten der russischen Besatzer. Politik ist kein 9-to-5-Job. Das gilt ganz besonders für internationale Politik. Und wenn dann noch das Thema Klima verhandelt wird, dann braucht sich keine Politikerin und kein Politiker auf einen pünktlichen Feierabend einstellen. Das zeigt sich gerade auch wieder bei der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten, die in die Verlängerung gegangen ist. Und anscheinend ist die Situation hinter den Kulissen relativ dramatisch. Das lässt zumindest eine Pressekonferenz in Sharm el-Sheikh erahnen, die heute kurzfristig von Außenministerin Baerbock einberufen wurde. Frage an unsere Korrespondentin vor Ort, Anna Osius. Was hat die Außenministerin veranlasst, vor die Presse zu treten?
Ja, dass es offenbar keine guten Signale aus den Verhandlungen gibt, das sagte sowohl Außenministerin Annalena Baerbock als auch der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Frans Timmermans. Es sieht im Moment nicht gut aus. Beobachtern zufolge versucht offenbar die ägyptische Präsidentschaft sogar das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung aus den Texten des Abschlussdokuments möglicherweise verschwinden zu lassen oder deutlich aufzuweichen. Und das ist natürlich völlig indiskutabel für die EU. Also Frans Timmermans hat wörtlich gesagt, besser keine Entscheidung als eine schlechte und hat unmissverständlich deutlich gemacht, sollte dieses Abschlussdokument hinter den Beschlüssen der letzten Weltklimakonferenz von Glasgow zurückbleiben, dann werde die EU ihre Zustimmung verweigern. Und das hat dann eben auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im Anschluss betont. Also eine Abkehr von 1,5 Grad, das sei wirklich undenkbar, sagte Baerbock. Wer hier diesen Pfad beerdigen will, dann machen wir nicht mit. Und dann würde möglicherweise eben auch Deutschland einem Abschluss dieser Weltklimakonferenz entgegenstehen.
Ist es denn wirklich ein realistisches Szenario, dass ausgerechnet die Weltklimakonferenz zum Rückschritt wird?
Das wäre ein dramatisches Szenario, muss man sagen, und natürlich auch eine fatale Botschaft an die Weltgemeinschaft. Aber es kann natürlich sein, denn im Moment, muss man ganz klar sagen, spielen geopolitische Interessen eine deutlich größere Rolle offenbar weltweit als letztlich das Ziel dieser Konferenz, das eigentliche Ziel, nämlich den Klimaschutz. Und gerade China spielt da momentan eine ganz entscheidende Rolle. China hat ja mengenmäßig den größten CO2-Ausstoß weltweit, ist der größte Emittent, spricht im eigenen Klimaschutzplan bislang lediglich davon, dass die Emissionen nur noch bis 2030 steigen sollen. Also eine absolute Katastrophe. Das Land will erst 2060 klimaneutral werden, CO2-neutral werden. Das heißt, China sehr unambitioniert in den eigenen Plänen. Ein anderer Akteur, der hier noch eine wichtige Rolle spielt, Saudi-Arabien, weltgrößter Exporteur von Erdöl, hat natürlich auch wenig Interesse an einer Energiewende und deswegen auch ein ziemlicher Blockeur, wenn es um eben ambitionierte Klimaschutzziele geht. Und Saudi-Arabien wiederum hat einen Einfluss auf Ägypten, weil einfach Ägypten schon lange am Geldhahn von den Golfländern hängt. Und das ist natürlich auch hier eine sehr spannende Gemengelage hier momentan.
Kommen wir doch direkt nochmal auf Ägypten zu sprechen. Sie haben es ja schon erwähnt. Was für eine Performance hat Ägypten als Gastgeber bei dieser COP bisher abgeliefert?
Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass die Performance nicht gut war, unterdurchschnittlich, wenn nicht sogar katastrophal. Einige sagen sogar, es sei die schlechteste Performance, die man bislang erlebt habe bei einer Weltklimakonferenz. Und das merkt man gerade jetzt in dieser entscheidenden Phase, wo es eben in den Händen der ägyptischen Präsidentschaft dieser Weltklimakonferenz ist, zwischen den Fronten zu vermitteln und eben Kompromisse zu finden. Und im Moment ist noch völlig unklar, ob es überhaupt dazu kommt, dass hier das Interesse daran besteht, einen Kompromiss zu erarbeiten oder ob es letztlich eine, ja, sozusagen Friss- oder Stirblösung geben wird, dass am Ende einfach ein Textdokument vorgelegt wird und dann können die Staaten zustimmen oder eben auch nicht. Und dann könnte es hier tatsächlich zum GAU kommen, dass diese Weltklimakonferenz platzt, muss man sagen, weil bei gewissen Punkten einfach auch die EU nicht bereit sind, dahinter zurückzutreten. Also auch Außenministerin Annalena Baerbock hat wörtlich gesagt, wenn wir uns verschlechtern, dann hätten wir es gar nicht anreisen müssen. So eine Weltklimakonferenz sei ja schließlich dazu da, das Klima zu schützen und nicht die Lage zu verschlechtern.
Die Weltklimakonferenz droht zum Rückschritt zu werden. Das waren Einschätzungen unserer Korrespondentin Anna Osius. Und wir kommen von der Abstimmung auf internationale Klimapolitik zur Abstimmung auf internationale Rüstungspolitik. Auch nicht gerade einfach. Aber da gab es gestern Abend einen Fortschritt beim immerhin größten Rüstungsprojekt Europas, FCAS. Lange Zeit stockte es bei dem Kampfflugzeugsystem. Jetzt gibt es anscheinend einen Durchbruch. Uli Haug erklärt, worum es dabei geht.
Was ist FCAS?
Das sogenannte Future Combat Air System, kurz FCAS, ist Europas größtes Rüstungsprojekt und soll bisherige Kampfflugzeuge wie den Eurofighter ab dem Jahr 2040 zumindest teilweise ersetzen. Geplant ist dabei aber nicht nur ein Kampfflugzeug, sondern ein vernetztes System aus bemanntem Kampfflugzeug und unbemannten Drohnen. Das Multimilliardenprojekt wurde bereits 2017 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron initiiert. Der gemeinsame deutsch-französische Wunsch, die beiden konkurrierenden Rüstungskonzerne Airbus und Dassault Aviation sollten bei FCAS zusammenarbeiten.
Probleme bei der industriellen Zusammenarbeit.
Mit Airbus und Dassault treffen zwei Rüstungsfirmen mit unterschiedlicher Kultur aufeinander, die künftig geistiges Know-how teilen sollen. Ein Wunsch der Politik, den die konkurrierenden Unternehmen lange Zeit nicht umsetzen wollten. Mittlerweile ist man sich aber im Bundesverteidigungsministerium sicher, dass die Probleme beim geistigen Eigentum auch mit politischem Druck aus dem Weg geräumt sind. Der erste Prototyp für den New Generation Fighter soll jetzt mit zweijähriger Verspätung im Jahr 2028 fertig sein.
FCAS.
Auch wenn Spanien seit 2019 am FCAS-Projekt beteiligt ist, haben Deutschland und Frankreich die Schlüsselrollen. Umso wichtiger wäre deshalb eine gute Zusammenarbeit, doch hier hat es zuletzt gehakt. Auch weil es strategische und kulturelle Unterschiede gibt. Während Deutschland schon bei früheren Rüstungsprojekten auf europäische Kooperation gesetzt hat, entschied man sich in Frankreich häufig für eigene Entwicklungen. Doch das komplexe Future Combat Air System kann und will Frankreich gar nicht allein finanzieren. Denn bereits die ursprünglichen Kostenschätzungen belaufen sich auf rund 100 Milliarden Euro. Und mit dem jetzt vereinbarten Übergang von Projektphase 1a zu 1b beginnt es teuer zu werden. Allein im deutschen Verteidigungshaushalt sind für das kommende Jahr knapp 480 Millionen Euro eingeplant. Und auch wenn jetzt die Entwicklung von FCAS startet, ist das noch keine endgültige Entscheidung, ob der New Generation Fighter tatsächlich gebaut und von der Bundeswehr angeschafft wird. Denn schon frühere Rüstungsprojekte haben Milliarden verschlungen und wurden letztlich trotzdem eingestampft. Aus Berlin, Uli Haug.
Putins Kriegsführung in der Ukraine wird zunehmend brutaler. Die massiven Raketenangriffe gegen zivile Infrastruktur in dieser Woche, die sind nur ein Aspekt. Vor etwa einer Woche zogen russische Truppen aus Cherson ab. Und es scheint sich wiederholt zu haben, was wir schon aus anderen von Russland besetzten Gebieten hörten. Die Bewohnerinnen und Bewohner beginnen von Gräueltaten der russischen Soldaten zu erzählen. Von Stromschlägen und Tritten, von vermissten Verwandten und Schreien aus Folterkellern. Rebecca Barth hat mit einigen der Opfer in Cherson gesprochen.
11 Folterstätten, 63 Tote mit Folterspuren, mehr als 430 Untersuchungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Das ist die vorläufige Bilanz von Untersuchungen ukrainischer Behörden in der Region Cherson. Vor etwa einer Woche konnte das Gebiet von der ukrainischen Armee zurückerobert werden. 9 Monate lang hatten russische Besatzer hier die Macht. Wissen Sie, was das Schlimmste war? Ich konnte den ganzen Tag über hören, wie die anderen gefoltert wurden. Das waren entsetzliche Schreie. Für mich persönlich war das Schrecklichste. Es waren Schreie, die so laut waren, dass sie auch Anwohner hören konnten. Unweit der Polizeistation befindet sich ein Hochhaus. Hier wohnt Mykola Ivanovich im 7. Stock. Von dort habe er den ganzen Hof überblicken und alles hören können, sagt er der ARD. Die ganze Nacht hindurch hörten wir Schreie. Es wurde geprügelt und geschrien, Tag und Nacht. Und dann, irgendwann, haben sie 2 Leichen rausgetragen, eingewickelt in Zellophan. Sie haben sie in den Müll geworfen. Am nächsten Tag kam ein Auto und hat den Müll weggebracht. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Doch schon im Juli hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mindestens 2 Fälle dokumentiert, in denen Männer aus Cherson von russischen Soldaten zu Tode gefoltert wurden. Zivilisten hätten unter russischer Herrschaft kaum eine Möglichkeit, sich vor Verhaftungen zu schützen. Man habe Fälle dokumentiert, in denen die Menschen in der Bahn oder im Supermarkt verhaftet und verschleppt worden seien, sagt Julia Gorbunova, damals der ARD. Wir sprechen von völliger Gesetzlosigkeit, einer Atmosphäre der Angst, die die russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten zu schaffen versuchen. Das ist eine Taktik, um sicherzustellen, dass die Leute Angst haben und nicht aus der Reihe tanzen, sich ruhig verhalten. Folter ist weit verbreitet in den russisch besetzten Gebieten. Von dieser These gehen die Menschenrechtler von Human Rights Watch schon vor Monaten aus. Nun beginnen die Untersuchungen in den Teilen, die wieder unter ukrainischer Kontrolle sind. Doch es wird schwierig, jedes Schicksal aufzuklären. Viele Menschen in Cherson vermissen ihre Verwandten bereits seit Monaten. Sie seien weiter südlich, auf die Krim oder nach Russland verschleppt worden. Und die Menschen hoffen, dass sie noch leben.
Von den Gräueln im bis vor kurzem besetzten Cherson berichtete ARD-Reporterin Rebecca Barth. Und wir schauen zum Schluss dieser Sendung noch einmal kurz in den Süden des Sendegebiets. In Friedrichshafen hält die baden-württembergische SPD heute ihren Landesparteitag ab. Und zu diesem ersten Präsenzparteitag seit Corona-Pandemie-Beginn ist auch ein hoher Gast gekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz will der Veranstaltung etwas Glanz verleihen. Oder das, was bei Scholz halt als Glanz durchgeht. Seine Eröffnungsrede hat er eben genutzt, um auf die Erfolge der Ampelregierung in Berlin hinzuweisen. Und während in diesem Moment der Applaus auf seine Rede verhallt, berichtet Landespolitikredakteurin Phyllis Kückrikoll, was heute beim Parteitag noch ansteht.
Bei dem Landesparteitag soll es heute in erster Linie um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Krisenzeiten gehen. Jetzt müssten die richtigen Investitionen in die Zukunft getätigt werden, so SPD-Landeschef Stoch. Er wirft im Vorfeld des Parteitages der grün-schwarzen Landesregierung vor, halbherzige Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft bereitzustellen und dabei die Unterstützung für die Menschen zu vergessen. Auf dem Programm stehen die Wahlen des Landesvorsitzenden und seiner Stellvertreterinnen und Stellvertreter, auch der Generalsekretär. Er soll wiedergewählt werden. Es gibt keine Gegenkandidaten.